Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu meinem Athlet-Leichtathletik-Podcast. Im zweiten Teil der Doppelfolge mit American Football Coach Corey Chapman geht es um das spannende Thema Game Speed. Was braucht es, um Geschwindigkeit und Kraft so zu verbinden, dass Athletinnen und Athleten auf dem Spielfeld alles geben können?
Aber Game Speed in sich hat eher was mit den Vorgaben und Voraussetzungen zu tun. Also von deinem Sportart, deiner Position, vielleicht auch die Philosophie von deinem Trainer oder von deinem Verein und so weiter und so fort.
Der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
Eine Sache, die im American Football auch immer ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, ist das Thema Game Speed. Und den Begriff haben wahrscheinlich auch schon viele gehört, aber magst du da vielleicht noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen und was vielleicht so die Unterschiede sind zu ja, vielleicht einer Maximalgeschwindigkeit in der Leichtathletik oder in anderen Sportarten?
Ja, also Game Speed in sich ist ja in der letzten Zeit explodiert, also diesen Begriff halt Game Speed. Und die Frage ist immer, wie definierst du Game Speed? Für mich, ich bin also gerne einfach ja, definiert. Und zwar für mich ist es ja eine ganz einfache Frage. Kommst du weg von deinem Verteidiger als Beispiel und kannst du bei dem bleiben, den du verteidigst? Weil wenn wir Mannschaftssportarten anschauen, da gibt es grob gesagt zwei Seiten des Spiels. Du hast ja Offense und Defense. Und der Offense in sich hat die Aufgabe, Raum zu kreieren oder den Raum größer zu machen oder zu gewinnen. Und Defense hat dann die Aufgabe, den Raum eher kleiner zu machen. Und so kannst du es ja für die meisten Mannschaftssportarten sehen. Und dann natürlich gibt es halt auf beide Seiten dann andere Phasen. So, wir nehmen halt Fußball an, nach dem Ballverlust. Dann ist es von also Offense zu Defense Transition. Das ist ja auch Game Speed. So, wir haben den Ball gerade verloren. Ich muss von A nach B. Wie komme ich überhaupt dahin? Was sind die Vorgaben und die Voraussetzungen? Also ich muss den ich verteidige, halt in Augen halten. Ich muss ja auch sehen, was passiert. Also von daher kann ich wahrscheinlich nicht umdrehen und dann sprinten, sondern ich muss vielleicht halt rückwärts, also ein Backpedal machen oder einen Crossover-Schritt oder was auch immer. So jetzt reden wir von Entscheidungen zu treffen. Und das ist ja auch Game Speed. Und für mich ist es wichtig, dass ich Athletes das gebe, was die brauchen, sodass sie Entscheidungen treffen können. So, die brauchen erstmal die Kapazitäten, um das zu machen, und die Fähigkeiten. So, die brauchen die körperliche Kapazitäten, um einen Crossover-Step zu machen oder schnell rückwärts laufen zu können. Die brauchen auch die Fähigkeiten, dass sie wissen, wie die ihren Körper positionieren für sowas zum Beispiel. Und das ist für mich Game Speed. Die Frage, oder die zwei Fragen, ursprünglichen Fragen, sind relativ einfach zu beantworten. Und ich habe verschiedene Fälle gehabt, weil ich habe ja beim VfB gearbeitet, im NLZ, und da kommt ein Cheftrainer zu dir und sagt, hey, Spieler X hat hier ein Defizit. Oder als ich mich selbstständig gemacht habe, arbeite ich ja immer noch mit Vereinen und mit Spielern. Und da kommt ein Sportdirektor zu dir und sagt, hey, wir möchten diesen Spieler ausleihen oder verkaufen, aber zuerst müssen wir das und das und das verbessern. Die verlieren jeden Zweikampf. Kannst du da was machen? Da muss ich erstmal überlegen oder das mal anschauen, warum verliert er die Zweikämpfe? Ja, hat es was mit Game Speed zu tun? Und dann ist die Frage, wie kann ich das ja am besten entwickeln? Aber wir kommen immer zurück auf die zwei ursprünglichen Fragen, die auch KPIs sind. Kannst du bei dem bleiben, den du verteidigst, oder kommst du weg von deinem Verteidiger?
Also es hat gar nicht zwingend was mit der Maximalgeschwindigkeit zu tun, sondern eher mit der passenden Geschwindigkeit zum Spiel und der wahrscheinlich einer möglichst schnell oder mit einer möglichst schnellen Reaktionszeit. Die ist wahrscheinlich immer, sollte immer so kurz wie möglich sein, aber die anderen Bewegungsabläufe sollten angepasst an den Spielfluss sein.
Genau. Und das ist ja so ab und zu, also Game Speed kann ja auch heißen, dass du dann in deine Maximalgeschwindigkeit kommst. Vor allem zum Beispiel jetzt in dieser Situation nach dem Ballverlust. Da musst du dann halt schnellstmöglich dann halt dich positionieren, also richtig positionieren auf dem Platz. Aber Game Speed in sich hat eher was mit den Vorgaben und Voraussetzungen zu tun. Also von deinem Sportart, deiner Position, vielleicht auch die Philosophie von deinem Trainer oder von deinem Verein und so weiter und so fort.
Dann eine Sache, die sowohl in der Leichtathletik, aber auch im American Football, im Fußball immer wieder ja ein Thema ist, natürlich das Thema Verletzung. Und da geht es ja auch im Prinzip um Schnelligkeit, und zwar Schnelligkeit im Rahmen der Rehabilitation. Also wie sieht da bei dir das Training aus nach Verletzungen, wie zum Beispiel im Kreuzbandriss? Also dass man möglichst schnell auch wieder auf das alte Niveau zurückkommt und dass auch vielleicht solche Verletzungen erst gar nicht auftreten oder nicht mehr dann auftreten?
Ja, gute Frage. Also nehmen wir den Kreuzbandriss als Beispiel und wir wissen, was unser Endziel ist. Also optimal nach einer großen Verletzung ist, dass unsere Athletes zurückkommen, die spielen und die sind genauso effektiv, hoffentlich noch effektiver, die davor, bevor die sich verletzt haben und dass sie sich nicht wieder verletzen. Ja, das ist auch ganz wichtig. Und das ist unser Endziel, das wissen wir, das haben wir im Kopf und jetzt arbeiten wir rückwärts. Und da müssen wir uns auf Prinzipien verlassen, weil wenn wir sagen, wir möchten deren Maximalgeschwindigkeit jetzt halt wieder aufbauen oder deren Beschleunigungsfähigkeit dann wieder aufbauen, jetzt muss ich auch fragen oder die Frage stellen, was ist dann wichtig für Beschleunigung? Und wenn wir zurück auf Projection Switching Reactivity kommen zum Beispiel, ich weiß, für die Beschleunigung brauchen wir Hüftextension. Und nicht nur Hüftextension, sondern die richtige Ansteuerung, dass wir in die Extension gehen, halt in unsere Hüfte, dass wir unsere Gesäßmuskulatur nutzen und nicht unser Unterrücken zum Beispiel. Und für mich, dann fängt das relativ früh an in der Reha-Phase. 2 Wochen, 3 Wochen nach OP können wir schon Sachen machen.
So früh tatsächlich?
Genau, so. Also es ist ja wahrscheinlich nichts mit Gewicht, nichts mit, also natürlich können wir auch nicht sprinten, aber eine ganz einfache Glute Bridge können wir machen am Boden. Eine ganz einfache, basic Übung. Aber wie gesagt, für mich geht es ja eher um die Ansteuerung. Also kannst du überhaupt deine Hüfte nutzen, in die Extension zu gehen und nicht deinen Unterrücken? Relativ simpel, ja. Aber das passt dann halt zu unseren Prinzipien von Projection zum Beispiel. So, das sind die Sachen, die kleinen Sachen, die ich versuche, relativ schnell dann wieder aufzubauen oder neu zu lernen. So dass wenn wir in Woche, also im Monat, 6, 7, 8 von einem Kreuzbandriss, dass wir nicht von null anfangen mit unserer Schnelligkeitssachen. Weil da mit Schnelligkeit, du kannst, auf einer Seite kannst du Schnelligkeit trainieren und das ist maximal Sprinten. Das sind die Sachen auf dem Platz, das sind Sprints mit Widerstand. Aber du kannst auch für Schnelligkeit trainieren. Und wenn wir sagen, wir trainieren für Schnelligkeit, das heißt, wir nehmen die einzelnen Prinzipien und Komponenten von Speed, ob das Beschleunigung, Deceleration, Richtungswechsel ist, was auch immer. Wir nehmen die einzelnen Komponenten und arbeiten dann halt eher ein bisschen mehr detailliert. Und wie gesagt, es kann sowas wie ein einfacher Glute Bridge sein. Wenn wir irgendwann anfangen, dann wieder mit Gewichte zu trainieren oder mit Krafttraining anfangen, wenn wir in RDL zum Beispiel machen. Wie machen wir die RDL? Wie kommen wir in diese Endposition, dass wir aufrecht sind? Ist es, weil ich meine Unterrücken benutzt habe, in die Hüftextension zu gehen, oder habe ich meine Hüfte tatsächlich benutzt? Und das gehört ja auch dazu, zu unserem Projection-Beispiel. So, das haben wir erst relativ früh nach OP dann wieder gelernt oder beibehalten. Und jetzt haben wir die Gewichte. Irgendwann fangen wir mit Sprünge an, wo das ja auch eine Rolle spielt. Und dann geht es halt Richtung Schnelligkeit, maximal Sprinten. Und das sind die Sachen, die wir brauchen. Ja, die Prinzipien sind extrem wichtig und die können wir halt relativ gut dann aufteilen halten, also nachdem, wie schnell und wie intens die Übungen sind.
Also gerade so dieses System von Projection Switching Reactivity, es funktioniert nicht nur im normalen Trainingsalltag, sondern dann auch wirklich in der Reha. Ich wette, für alle, die da nochmal mehr zu wissen wollen, wenn du da noch so den einen oder anderen Link dazu hast, das in die Shownotes reinpacken, weil ich finde, das ist ein super spannendes Thema und können mir vorstellen, dass es vielen Trainerinnen und Trainern ja, auch vielleicht so ihre Arbeit ein Stück weit erleichtert.
Genau, und nicht nur Trainer, sondern auch Physios, weil das ist ja auch für Physios gut, wenn die wissen. Für mich ist es wichtig, dass Trainer und Physios erstmal wissen, was passiert bei Beschleunigung, was passiert während Upright Running oder Deceleration, was sind die grundlegende Biomechanik da. Also da braucht man kein Masterstudium in Biomechanik, aber wir sollten ja wenigstens mal wissen und verstehen, was da überhaupt passiert. Und wir haben gerade einen Kreuzbandriss als Beispiel genommen, aber nehmen wir an, halt einen Muskelfaserriss in den Hamstring, in den hinteren Oberschenkel als Beispiel. Ich muss ja auch ein Stück weit denken und überlegen, was könnte vielleicht die Ursache sein von dieser Verletzung. Und das sind Sachen, die du auch relativ schnell und früh in der Reha-Prozess dann entwickeln kannst. Ja, auch wenn wir nicht sprinten dürfen oder nicht maximal sprinten dürfen, für mich hat oft, nicht immer, aber oft haben Muskelfaserrisse, vor allem in den Hamstrings, was mit dem Becken zu tun. Und das kannst du dann auch machen. Du brauchst nicht mal auf deine Füße sein, um das ja zu machen. Ja, so. Hat es einen direkten Transfer zu sprinten? Nein, aber das ist dieses für Schnelligkeit trainieren.
Welche Punkte da im Bereich des Beckens sind dafür ausschlaggebend, dass es da immer mal wieder Verletzungen bei den Hamstrings geben kann?
Ja, so was ich oft sehe, vor allem in Football zum Beispiel, also anterior pelvic tilt ist nicht der Enemy. Das ist nicht so schlimm, wie alle denken, weil wir brauchen halt eine gewisse anterior tilt. Aber wenn es zu arg ist, dann kann es ja auch problematisch sein, dass wenn wir dann halt zum Beispiel, wenn dein Becken schon zu weit nach vorne gekippt oder unkontrolliert nach vorne gekippt ist und dann du einen Schritt machst bei Maximalgeschwindigkeit zum Beispiel, das ist extrem viel Zug auf deine Oberschenkel, dein hinteren Oberschenkel. Und das sind ja die Sachen, die wir vielleicht auch korrigieren können. Weil wie gesagt, mit Football ist es extrem präsent, weil wenn wir Kniebeugen machen, also die meisten von meinen Footballspielern, also wir sind halt Gym Rats, wir pumpen gerne, ja, und wir heben ja auch gerne schwer. Und manchmal sieht eine Kniebeuge halt nicht so schön aus oder vielleicht ist es ja auch, hat es nicht eher weniger mit Hüftextension zu tun und dann ist es ja eher anterior dominant. Und wir wissen auch von der Forschung, von Studien, dass über eine Zeit lang, dass du deine Beckenposition entweder positiv oder negativ dann beeinflussen kannst, nachdem was du für Übungen dann aussuchst und wie du die Übungen dann durchführst, also von der Anstrengung her. Ja. Und ja, das ist halt für mich manchmal, also vor allem in meinem Bereich Football, auch mit Fußballern, das Becken spielt eine sehr große Rolle.
Dann bevor wir zu den obligatorischen 5 Fragen von mir kommen, noch eine Frage. Wo siehst du denn die zukünftige Entwicklung des Athletik- und Schnelligkeitstrainings, vielleicht auch gerade im American Football? Ist ja auch im Wandel wahrscheinlich.
Ja, das ist, wie gesagt, man sieht auf jeden Fall diesen Switch von der Einstellung, wo American Football war viel, viel Kraft, Power. Die Sachen sind ja weiterhin wichtig, aber man legt ja auch extrem viel Wert auf Schnelligkeit, weil das Spiel hat sich ja auch ein bisschen geändert. Vor 20 Jahren ist man viel mit dem Ball gelaufen und jetzt gibt es halt, seit dann gibt es ja auch, wir nennen das ein Spread Offense, das heißt, die Spieler sind, da gibt es viel mehr Abstand zwischen den Spielern, wir versuchen den Platz dann oder den Raum größer zu machen und dafür brauchst du einen anderen Spieler, Spieler, die halt eher schneller sind. Und du siehst ja auch, du hast mittlerweile Spieler, die 150 Kilo wiegen, die in den ersten 5 Metern genauso schnell sind wie viele Olympiasprinter. Die ersten 5 Meter. Yeah. Danach wird es kritisch, aber diese ersten paar Schritte, die sind ja extrem schnell. Du siehst ja, da liegt man halt extrem viel Wert auf Schnelligkeit und dass man sich halt überhaupt gut bewegen kann.
Ja, es gibt ab und zu auch mal so Videos von Werfern, die dann auch ungefähr in diese Gewichtsklasse kommen. Und das ist dann schon beeindruckend, wenn dann jemand mit so einer Masse, du hast gesagt 150 Kilo, beschleunigt wie ein Topsprinter. Also ja. Das ist schon herausragend. Kommen wir aber jetzt zu den 5 Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und da ist die erste immer, jetzt mal so rückblickend, unabhängig ob jetzt in deiner Zeit als Trainer oder als Spieler, was war so das Spiel mit den schönsten Erinnerungen? Also muss jetzt nicht der größte Sieg, der größte Titel gewesen sein, sondern das, wo die schönsten Emotionen dranhängen.
Ich würde sagen, in der letzten Zeit war es für mich, also kurze History Lesson, die ELF gibt es seit 2021 und Stuttgart Surge hat diesen ersten 2 Jahre, also 21, 22 gespielt und leider waren nicht so erfolgreich. Also in 2 Jahren haben die 2 Spiele gewonnen. Von 24 Spielen. Und dann kamen wir alle rein, also neuer Trainerstab, ich gehöre ja auch dazu. Und da hat von uns fast keiner viel erwartet. Und wir haben es geschafft bis zum Meisterschaftsspiel. Wir haben in der Meisterschaft gespielt. Und diese Halbfinale-Victory, das war für mich halt sehr, das bleibt immer im Kopf, weil es war ein Auswärtsspiel, wir haben in Wien gespielt, da waren, glaube ich, 10.000, 12.000 Leute da im Stadion. Und keiner hat gedacht, also außer unserer Mannschaft, hat keiner gedacht, dass wir gewinnen. Und das war für uns quasi so, glaube, für viele Leute war das der Punkt, wo die gemerkt haben, dass Stuttgart Search jetzt, das ist eine andere Mannschaft. Ja, und ja, das bleibt auf jeden Fall dann im Kopf, in meiner Erinnerung.
Wie war es da so in der Kabine in der Halbzeitpause? Da wird ja dann bestimmt auch schon mal so ein bisschen nochmal was gesagt, um die Spieler nochmal zu pushen.
Ja, witzigerweise in der Halbzeit ist es eher, sag mal, eher ruhig, weil die Coaches, wir haben viele Analysten, das Ding mit American Football, du hast ja viel Manpower und wir haben Leute, die extra oben sitzen in dem Box und alles anschauen und in der Halbzeitpause kommen die runter mit deren Computer. Das sind halt Statistik-Monsters und die zeigen die Coaches, was passiert ist, was alles war. Also relativ ruhig. Wir sind nicht so die Ra-Ra-Mannschaft, die halt schreit. Unser Cheftrainer ist auch sehr, also relativ zurückgehalten. Hat sich ja immer unter Kontrolle, auch emotional. Und die Spieler folgen dann auch.
Ja, da kann ich mir aber trotzdem sehr gut vorstellen, dass das ein sehr, sehr emotionaler Moment oder ein emotionales Spiel auch war nach so schwierigen Zeiten da. Aber auf der anderen Seite, was war denn vielleicht auch ein schwieriges Spiel oder eine schwierige Zeit und was konntest du aus der Zeit für dich vielleicht auch persönlich mitnehmen?
Ja, also ich sag, in 2017 war ich, glaube, für mich halt in der besten Form meines Lebens während der Saison und ich war zu der Zeit war es klar, dass es von den Statistiken wahrscheinlich meine beste Saison meines Lebens wäre, aber da habe ich mich dann verletzt, und zwar schwer verletzt. Ich habe die Achillessehne gerissen und das war für mich eine sehr schwierige Zeit. Und das war meine erste, also ich habe andere Verletzungen gehabt, aber es war die heftigste Verletzung, die ich da hätte. Und ich musste auch erstmal, also quasi lernen, wie man durch diese Reha-Phase geht. Es ist eine lange Reha-Phase und für mich war es halt noch länger, weil ich leider 6 Wochen nach OP die Achillessehne wiedergerissen habe. Und ich habe die erste Verletzung ist in Juni 2017 passiert und ich stand das erste Mal wieder auf dem Spielfeld in August 2018. Also es war eine sehr lange Zeit, aber ich habe daraus gelernt, wie man mit verletzten Spielern umgeht, weil ich weiß ja auch nicht nur, also von dem Trainingsaspekt, aber was geht durch den Kopf, wenn du halt in dieser Phase bist oder diese Reha-Phase bist. Und ich habe auch Ärzte gesagt, also manche Ärzte haben gesagt, hey, das wird nichts mehr. Man kommt ja von dieser Verletzung halt nicht so häufig zurück. Das wird nichts mehr. Das wirst du auch natürlich nicht hören nach 23 Jahren so Football spielen. Wie gesagt, ich war besten Form meines Lebens. Und was spiele ich dann für einen Athletic Trainer oder für einen Strength Coach für eine Rolle in dieser Situation? Und nicht nur für den Trainingsaspekt, aber auch als eine mentale Unterstützung für Athletes. Ja. Und natürlich habe ich ja auch gelernt, also wie man halt trainiert mit Sportlern, mit Athletes, die gerade verletzt sind. Es gibt immer eine Lösung, dann weiter zu trainieren. Und das war für mich, obwohl es beschissen war in dieser Zeit, in diesem Jahr, ich habe extrem viel daraus gelernt und das kann ich ja auch umsetzen mit meinen Athletes jetzt.
Ja, ich glaube gerade auch dieser Aspekt, wie geht man dann mental mit so einer Sache um, genau. Dass man auch den Glauben an sich selbst nicht verliert, wenn außenrum die Leute sagen, das könnte schwierig werden. Das ist, glaube ich, was, wo man dann als Trainer später einen großen Mehrwert draus ziehen kann, weil Verletzungen gehören irgendwie mit dazu und dass man da auch gestärkt aus so einer Situation wieder rausgehen kann, das ist keine Seltenheit. Ich habe am Anfang Mitte des Jahres eine Folge mit Owen Unser aufgenommen. Er ist ja mittlerweile der erste deutsche Sprinter, der die 100 Meter in unter 10 Sekunden zurückgelegt hat. Und im Winter hatte er noch einen Ermüdungsbruch und hatte im Prinzip keine richtige Vorbereitung auf die Saison. Sein 5. Rennen der Saison war das Finale der Europameisterschaften in Rom. Dann ging es schon, ich glaube, direkt das nächste war dann bei den Deutschen und ist dann da unter 10 Sekunden gelaufen. Und da gab es auch sehr, sehr viele Zweifler um ihn herum. Und ich glaube, gerade in solchen Situationen ist es dann wirklich wichtig, sich nicht beirren zu lassen, wenn man an eine Sache glaubt, dass man einfach dranbleibt.
Auf jeden Fall. Wie sagst du, Verletzungen gehören dazu. Wenn du deinen Sport lang genug spielst, würdest du dich irgendwann verletzen. Das ist leider ein Fakt. Aber die Frage ist, wie du damit umgehst. Ja.
Aber in Zeiten, in denen du nicht verletzt warst oder jetzt als Trainer, was sind denn so Trainingsinhalte, auf die du dich ganz besonders gefreut hast oder auch heute noch freust? Du hast gesagt, hier war Gym Rats. Können wir mir vorstellen, Krafttraining war sowas, was besonders viel Spaß gemacht hat? Oder gibt es andere Dinge, wo du noch mehr Bock drauf hattest?
Ja, also man muss sagen, in den Kraftraum mit unseren Spielern, das ist halt einfach electric. Die Umgebung ist mega und das meine ich mit die Einstellung von Footballspielern. Da pusht sich, jeder pusht sich. da holt einer die 50er Kurzhandel und dann sagt der Nächste, nee, ich will jetzt 55. Dann kommt der Nächste, nee, ich habe jetzt 60. Und deshalb die ganze Offseason, ganze Vorbereitung, 26 Wochen lang. Und ja, das ist halt in dieser Gruppe zu sein. Du siehst ja, wie die Spieler sich halt gegenseitig unterstützen, aber das ist ja auch eine gewisse Competition da. Das ist immer witzig. Und das sind ja die Zeiten, wo ich sage, hey, ich liebe meinen Job einfach. Das ist ja, das ist cool.
Und gibt es auf der anderen Seite so Trainingsinhalte, von denen du weißt, die sind wichtig, vielleicht wie Verletzungsprophylaxe oder Grundlagenaufbau, aber die sind jetzt nicht so super spannend. Und wenn ich könnte, würde ich sie irgendwie aus dem Trainingsplan streichen. Also so bei mir als Beispiel war es immer Fußstabi im Sand. Ich wusste, es ist wichtig, aber es ist jetzt, deswegen hat niemand mit dem Sprinten angefangen.
Ja, wie gesagt, die ganze Beckengeschichte, weil das sind ja meistens Sachen, die du am Boden machst, vorm Training, und das will ja auch keiner machen. Das ist, du kommst ja an, du bist heiß auf deine Trainingseinheit, aber wir mussten zuerst halt das und das machen. Das will auch keiner machen. Aber wir sehen ja auch durch die Studien, was das dann für eine Rolle spielt, wie wichtig das ist.
Dann komme ich jetzt zur letzten Frage, und die ist immer, was würdest du jüngeren Athleten oder vielleicht auch deinem Jüngeren selbst mit auf den Weg geben?
Ja, nimm deine Karriere in deine eigenen Hände. Das ist klar, du hast ja Coaches, du hast Leute in deiner Umgebung, die dich unterstützen, aber du musst deine Karriere in deine Hände nehmen. Und zwar Recovery, genauso wie dein Training, genauso wie deine Vorbereitung für Spiel und was auch immer. Das musst du in deine eigenen Hände nehmen. Da kommt keiner und keiner, der das für dich macht. Und je früher du das lernst, desto länger deine Karriere, glaube ich. Weil du musst ja auch diese Disziplin haben, dass du weißt, ja, okay, gerade habe ich eigentlich keinen Bock, ins Gym zu gehen oder halt aufs Platz zu gehen, was zu machen, aber ich muss es halt trotzdem machen. Und das wird auf jeden Fall eine sehr große Rolle spielen. Und was ich ja auch meine Athletes sage, weil ich habe beim VfB zum Beispiel die U13, 14, 15, 16, 17-Jährigen gehabt. Und das Ding ist, du bist vielleicht jetzt gut, weil du ein Top-Talent bist, weil du halt irgendwie einen anderen Skillset hast. Aber ich glaube, in jedem Sport, sobald du oben bist, also ob das der NFL ist für Football oder Bundesliga ist für Fußball, da ist jeder gut. Jeder ist talentiert. Auch wenn wir, Leute, wenn wir sitzen da auf dem Couch am Samstag oder Sonntag und sagen, hey, was soll das? Der kann nichts, der kann gar nichts. Da ist jeder gut. Jeder in der Bundesliga oder in der NFL oder in der NBA ist gut. Also was hast du denn als Sportler? Was hast du denn als Athlet, was dich quasi unterscheidet von den anderen? Und oft kommt es zurück auf deine Arbeitseinstellung. Und deswegen sage ich, das sollte man halt frühestmöglich dann lernen.
Ich glaube, das sind die perfekten Schlussworte für unsere Folge. Wenn man Kontakt zu dir aufnehmen möchte, per E-Mail, per Instagram, wie kann man dich am besten erreichen?
Ja, Instagram ist gut. Coach_Chappie10, also Chappie mit 2 P's. Und dann E-Mail ist info@teamsprinted. Also Sprinted ist ja ohne E geschrieben.
Werde ich natürlich auch alles nochmal in die Shownotes packen. Corey, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute.
Dank
und
dir.
Dann bald auch einen guten Start in die Aufbau-Season oder ins Aufbautraining.
Vielen Dank, ich habe mich sehr gefreut.
Ich mich auch. Bis dann. Und damit schließen wir auch unseren zweiten Teil mit dem American Football Coach Corey Chapman. Als ich selbst noch aktiv war als Kurzsprinter, habe ich immer gedacht, ich habe alles im Griff. Ernährung, Training, Regeneration, Mindset. Doch später, insbesondere durch den Podcast, habe ich gemerkt, dass es noch viele Stellschrauben gegeben hätte, an denen ich noch hätte drehen können. Genau diese kleinen, aber meist entscheidenden Hebel können den Unterschied machen, nicht nur im Sport, sondern auch im Alltag. Und deshalb lade ich dich ein zu meinem kostenlosen Online-Seminar am 12.01.2025. Dort sprechen wir über die 8 Stellschrauben, die Olympioniken und Topathleten nutzen, um ihre Leistung zu verbessern. Und ich zeige dir auch, wie du diese Erkenntnis für dich einsetzen kannst. Die Plätze sind begrenzt, also melde dich jetzt über den Link in den Shownotes an.